Wunderschönen guten Morgen, Lieblingsmensch. Hallo. Ja, genau. Einige, gar keine Irritation. Andere sehe ich so, was soll das jetzt? Warum nennst du mich jetzt Lieblingsmensch? Wir kennen uns doch gar nicht. Ja, würde ich da unten sitzen, würde ich das auch genauso komisch finden. Lieblingsmensch. Das ist doch wieder so neumodisches Zeug, oder? Das ist doch wieder was von den Hipstern, ganz sicher. Lieblingsmensch, das ist doch so was für Verliebte, so Gefühlsduselei. Ich muss euch ehrlich sagen, in den Vorbereitungen war Lieblingsmensch nicht gerade sofort das erste Thema, was wir gesagt haben, jawohl, das ist unser Jahresthema im GJW. Nein, es hat etwas gedauert. Aber als wir uns dann tatsächlich an die Vorbereitung gemacht haben, die Theologie in Blick genommen haben, an unsere Freizeiten gedacht haben, das Freizeitthema so in den Vordergrund gerückt ist, Bibelarbeiten vorbereitet haben, Aktionen vorbereitet haben, so ja, was können wir mit diesem Thema verbinden, dann geschaut haben, wie können wir die Werte, die wir als GJW haben, ich guck mal ganz kurz, wo ihr hinguckt, jetzt sehe ich das, super, dass ihr das Bild einblendet, ja, welche Werte können wir vermitteln, ja, welche Inhalte können daraus entstehen und wie vermitteln wir das unseren Lieblingsmenschen im GJW, den Kindern, den Teenagern, den Jugendlichen, mit denen wir unterwegs sind, den jungen Erwachsenen, aber vor allem auch eben den ehrenamtlichen Mitarbeitern und den Gemeinden, mit denen wir unterwegs sind. Und die Ideen sprudelten dann tatsächlich auf einmal. Ja, wir erreichten ganz unterschiedliche Ebenen. Und wir wollen dieses Jahr ein bisschen genauer hinschauen. Und vielleicht klingt das jetzt für dich als eine Drohung, so ist es gar nicht gemeint. Wir wollen genau hinschauen, und zwar, wie sehr Gott all seine Lieblingsmenschen liebt. Es ist keine Belehrung, es ist ein Miteinander ins Gespräch kommen. Es ist ein Miteinander Dinge erfahren. Es ist eine Herausforderung für mich, für uns und vielleicht nimmst du das auch mit als eine Herausforderung für dich. Einfach Dinge zu reflektieren und zu schauen, hey, ich bin Gottes Lieblingsmensch. Und ich hatte ja gerade von diesen unterschiedlichen Ebenen gesprochen. Ich bin Gottes Lieblingsmensch. Ich als der Empfänger der bedingungslosen Liebe Gottes. Ich bin mein Lieblingsmensch. Das ist eine Ebene, wo es um mich geht, wo es darum geht, dass ich mich liebe, dass ich mich akzeptiere. Da geht es um Fürsorge, Selbstliebe. Ich achte auf mich. Ich als Lieblingsmensch für andere. Ich als Mentor. Ich als Vorbild für die Menschen, die mir begegnen. Andere sind auch Gottes Lieblingsmenschen. Ja, wie pflege ich Beziehungen zu anderen Menschen? Wie begegne ich anderen Menschen? Und Gott ist Lieblingsmensch. Wie steht es um deine Gottesbeziehung? Wie pflegst du deine Gottesbeziehung? Wie sieht es um Gott als deinen Lieblingsmenschen aus? Und ich finde, das sind unglaublich fantastische Gedanken. Denn Gott kann gar nicht anders, als seine Menschen als Lieblingsmenschen zu erklären. Wir haben das gerade gehört. Die Liebe kommt von Gott, lesen wir zum Beispiel in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und dieser Satz, ja, er ist nicht nur aufbauend, er ist nicht nur ermutigend und er ist nicht nur motivierend, sondern er fordert auch heraus. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Denn dieser Satz erinnert mich direkt daran, dass Gott nicht nur einen Lieblingsmenschen hat. Nicht ich stehe im Zentrum. Gott liebt nicht nur mich. Tatsächlich nicht. Weiß nicht, ob du es wusstest. Ist nicht so. Gott hat unglaublich viele Lieblingsmenschen. Aber wenn wir nur die Leute, die in unserem Dunstkreis sind, als Lieblingsmenschen bezeichnen würden, die Menschen, die so um uns herum sind, die sowieso mit uns Zeit verbringen, dann wird es nicht so schwierig, oder? Ich meine so, meine Frau ist doch ganz klar ein Lieblingsmensch Gottes. Wobei ich sagen muss, auch heute Morgen schon, nein, aber meine Kinder, ja, ich habe zwei süße kleine Kinder, die sind doch Lieblingsmenschen von Gott, oder? Wobei, wenn ihr die manchmal erleben würdet. Aber die Leute in meiner Gemeinde, das sind absolut Lieblingsmenschen. Wenn ich da mal so gucke, wie sie so ihr Gottesbild ja, nee. Aber meine Freunde, die ich so hab, die vielleicht nicht an Gott glauben, sind sie Lieblingsmenschen oder tatsächlich nicht? Wie ist es mit den anderen Menschen um dich herum? Selbstverständlich fallen uns da doch viel schneller Menschen ein, dir, mir, uns, die wir vielleicht nicht so als Lieblingsmenschen bezeichnen werden, oder? Da sind doch eher so die Nervensägen, die Zeiträuber, die Störenfriede, vielleicht die Konservativen und die Liberalen, ich weiß es nicht, die Besserwisser, die einen sind viel zu fromm und die anderen glauben irgendwie nicht genug. Menschen, um die ich am allerliebsten einen Bogen machen würde, ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Die gehören doch gar nicht dazu. Weißt du was? Gott sagt ganz klar, hey, das ist mein Lieblingsmensch. Und wenn Gott das so sieht, finde ich, wird es Zeit, dass wir, dass du, dass ich das auch so sehen. Für mich ist das das unglaublichste Geschenk, was ich in meinem Leben bekommen habe, dass Gott mir zugesprochen hat, hey, weißt du was? Ich liebe dich. Ja? Ich bin 18 Jahren in eine Gemeinde gekommen, ich saß oben auf einer Empore, das waren Brüder und ich habe mir eine Predigt angehört, ich bin in diese Gemeinde gekommen, ich habe gesagt, was ist los mit euch? Ich habe mich so nicht willkommen gefühlt. Auf der anderen Seite haben die natürlich auch gedacht, was ist los mit dir? Ja, ich habe oben auf der Empore gesessen, es wurde unten gepredigt, 50 Minuten lang und ich habe fast alles die ganze Zeit kommentiert. Was für einen Müll verzapfst du da unten eigentlich? Ich habe das ganz anders ausgedrückt. Ja, die Menschen hatten ein furchtbares Bild von mir. Aber irgendwann durfte ich verstehen, dass der Himmlische, der Schöpfer dieser Erde, zu mir gesagt hat, hey, ich liebe dich. Und das Schönste, was er mir geschenkt hat, dass er mein Leben vollkommen auf links gedreht hat und dass er mich vollkommen verändert hat. Aber wir blicken jetzt noch ein bisschen genauer in 1. Johannes. Aber wir blicken auch in alle anderen Johannes-Schriften ein bisschen heraus, weil die gehören zusammen. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wir blicken in den Kontext. Der erste Brief des Johannes ist zwar anonym verfasst, aber der zweite und der dritte Brief wurden von jemandem verfasst, das hast du vorhin schon erwähnt, der Älteste genannt wird. Sprache und Stil dieser drei Briefe, aber auch des Johannesevangeliums sind identisch. Deswegen könnte man schlussfolgern, dass diese vier Texte von dem Jüngern, den Jesus lieb hatte, verfasst worden sind. Aber man könnte auch denken, dass es der andere Johannes ist, der andere erste Jünger Jesus, Johannes, der eben als Ältester genannt worden ist. Aber egal welcher Johannes es war, dieser Johannes, der uns in dieser Situation begegnet, ist schon ein bisschen älter, er ist ein bisschen erfahrener. Er beaufsichtigt ein ganzes Netzwerk von Hausgemeinden, die höchstwahrscheinlich um die Stadt Ephesus angesiedelt waren. Durch die Hinweise aus den Briefen und dem Johannesevangelium erfahren wir, dass diese Gemeinden hauptsächlich aus jüdischen Nachfolgern Jesu bestanden. Das ist deswegen so wichtig zu verstehen. Das waren alles Menschen, die schon sehr, sehr lange mit Gott unterwegs gewesen sind. Ja, das waren gläubige Menschen, die sich dann zu Christus bekehrt haben. Und sie hatten vor kurzem anscheinend tatsächlich, so springen wir in den Text hinein, eine, sage ich mal, ziemliche Krise hinter sich gebracht. Und das ist so der Punkt, warum Johannes diese Briefe zum Anlass genommen hat zu schreiben. Er erwähnt, dass einige Mitglieder aus diesen Gemeinschaften ausgetreten sind und sie sind irgendwie nicht leise ausgetreten, sondern sie sind mit viel Feindseligkeit, Hass und Streit ausgetreten. Und dann gibt es noch einige, die treu geblieben sind. Und im 2. und 3. Johannesbrief wird dieser Konflikt aufgegriffen, denn der 2. Johannesbrief ist eine Warnung direkt an eine bestimmte Gemeinde und der 1. Johannesbrief ist dann sozusagen die ganze Antwort auf alles. So eine Art Schadensbegrenzung. Denn der Älteste, Johannes, versichert denen, die weiter an Jesus als Messias glaubten, dass Gott bei ihnen ist. Und so geben uns diese drei Briefe einen Einblick in diese Spannungen, in diese Konflikte. Zudem macht Johannes aber auch eins ganz deutlich, hey, hier werden jetzt keine neuen Erkenntnisse kommen. Ich werde euch nichts Neues erzählen. Ich werde euch Gedanken erzählen, die schon im Johannesevangelium stehen, die Jesus euch schon erzählt hat. Er möchte vor allem erinnern, überzeugen und eben seine Leute motivieren. Und so fasst er einfach Kerngedanken zusammen. Es geht um Liebe, es geht um Wahrheit, es geht um das Leben. Und er benutzt unglaublich viele Übertreibungen in seinen Texten. Ja, wenn ihr das lest, herzliche Einladung, super toller Text zum Lesen. Viele Kontraste, viele Bilder, es geht um Licht und Finsternis, es geht um Liebe und Hass, es ist gut und böse. Also wirklich toll zu lesen. Und man kann den Brief auch in zwei Abschnitte teilen. Und beide Abschnitte fangen mit einer Botschaft an. Und jedes Mal ist gekennzeichnet, das ist die Botschaft. Ja, Johannes bezieht sich dabei immer auf sich selbst, weil er mit Jesus unterwegs gewesen ist, und immer auf die Apostel, weil auch diese mit Jesus unterwegs gewesen sind und Augenzeugen von Jesus gewesen sind. Und so haben wir eine Botschaft für euch, heißt es auch immer wieder in den Texten. Für euch, die nächsten Generationen der Nachfolger Jesu. Denn wenn also die Apostel das Wort des Lebens mit anderen teilen, werden diese anderen durch die Apostel ebenfalls in die Gemeinschaft mit Vater und Sohn gebracht. Und so kommen wir direkt zur ersten Botschaft. Das ist die Botschaft. Gott ist Licht. Das können wir in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 3, 10 lesen. Der in Jesus offenbarte Gott ist Licht. Wenn also Menschen durch Jesus an Gottes Leben teilhaben wollen, müssen sie weiter im Licht wandeln. Ich finde, im Licht zu sein ist ein wunderschönes Bild. Aber was bedeutet dieses Bild? Für Johannes bedeutet es, die Lehren von Jesus einzuhalten. Klingt irgendwie einfach. Aber was waren denn die Lehren von Jesus? Johannes erinnert die Gemeinde und uns an das alte bzw. neue Gebot von Jesus, das er seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gegeben hat. Sie sollen einander lieben, wie er liebte. Wenn sie dies tun, wandeln sie im Licht. Und die zweite Botschaft lautet, das ist die Botschaft, Gott ist Liebe. Das können wir in 1. Johannes Kapitel 3, Verse 11 bis Kapitel 5, Vers 17 lesen. Deshalb sollen Gottes Kinder einander lieben und Hass vermeiden. Für Christen bedeutet Liebe, sein Leben als Opfer für das Wohl anderer zu geben. Auch das, finde ich, ist ein unglaublich cooles Bild. Es geht nicht um mich, sondern es geht auch immer wieder um die anderen. Aber was bedeutet das genau? Wenn du erkannt hast in deinem Leben, dass Gott dich so unfassbar liebt und dass er trotz all deiner größten Schwächen, all deiner Versagen, all den komischen Kram, den du vielleicht gemacht hast, dass er immer noch unglaublich verrückt nach dir ist und er dich liebt, dann begründet das diese Liebe dein gesamtes Leben lang. Du bist Gottes Lieblingsmensch. Wenn du erkannt hast, dass Gottes Liebe dich erreicht, eröffnet sie dir das ewige Leben. Es ist ein Leben, das von Gottes eigener Gegenwart, Leben und Liebe durchdrungen ist. Gott wird dein Lieblingsmensch. Und dieser Prozess führt sowohl zu einer Veränderung von dir und deines menschlichen Herzens, aber es verändert auch die sozialen Strukturen, in denen du steckst. Es verändert deine Familie, es verändert deine Gemeinde und es verändert die Gesellschaft um dich herum. So wie damals spricht das auch heute mitten in all die Spannungen, in all die Widersprüche unserer Zeit, in die Ablenkungen, in all die Verunsicherung, die wir so verspüren und die uns tagtäglich beeinflussen und herausfordern. Du wirst zum Lieblingsmensch für andere. Doch was passiert, wenn die Liebe unser Denken, unser Handeln tatsächlich bestimmt? Also wenn wir wirklich das so annehmen. Ich meine, das ist doch Friede, Freude, Eierkuchen, Friede auf dieser Welt, oder nicht? Aber warum erleben wir das so selten? Blicken wir doch in diese Welt und blicken wir manchmal in unsere Gemeinden. Ist die Liebe Gottes schwach geworden? Oder ist vielleicht der Egoismus der Menschen größer geworden? Vielleicht liegt es an der Angst, zu kurz zu kommen, wenn wir nicht heftig zurückschlagen können, wenn wir nicht schlagkräftig genug sind, wenn wir Gott nicht ausreichend verteidigen können. Vielleicht sind wir uns einfach auch zu sicher, dass wir die Wahrheit und die Erkenntnis besitzen und sehen es als unsere Pflicht an, andere davon zu überzeugen, wie sie sein müssen. Ich meine, ist es denn nicht auch eine Form von Liebe, wenn ich meine Mitmenschen auf ihre Fehler hinweise? Natürlich alles im Sinne Gottes. Oder vielleicht liegt das Problem doch darin, dass unser Streben nach Wahrheit, Erkenntnis über eben dem Streben nach Liebe steht. Mir geht es nicht darum, dass wir nicht mehr diskutieren dürfen. Ganz im Gegenteil. Aber mir geht es darum, wie wir diskutieren. Es geht mir nicht darum, dass wir nicht die Wahrheit anstreben sollen, sondern darauf zu achten, wie wir das tun, wie wir das im Umgang mit Gott, mit unseren Mitmenschen, aber auch uns selbst tun. Denn durch Gottes Liebe habe ich die Freiheit, loszulassen und nicht immer Recht behalten zu wollen. Kennt ihr das? Ich muss gar nicht Recht haben. Liebe leben, statt von Liebe zu reden. Das sollten wir uns als Gemeinschaften und als Gemeinden ganz deutlich machen. Und wir sollten uns eins auch nochmal ganz deutlich machen. Jede Person, die in eine Gemeinschaft kommt oder in eine Gemeinde kommt, wird früher oder später enttäuscht werden. Wir haben viel zu oft die Vorstellung, dass Gemeinden perfekt sein müssen, dass Gemeinschaften perfekt sein müssen. Die Feststellung von einer perfekten Gemeinde ist leider Irrglaube. Diesen Zahn muss ich euch ziehen, der weder noch biblisch existiert. Und das sehen wir in den Johannestexten. Ganz klar, wir kommen in ein Spannungsfeld hinein. Da geht es um keine perfekte Gemeinde, da geht es gerade vollkommen um Streit. Aber auch ein paar traurige Einblicke so in die Praxis hinein, in unsere Gemeinden. Soziale Ausgrenzung, nein, oder? Wir würden jetzt sofort den Kopf schütteln. Soziale Ausgrenzung findet in Gemeinde nicht statt. Unsere Kirchen und Gemeinden befinden sich größtenteils in der oberen Mittelschicht und bringen unsichtbare Ausgrenzungen mit sich. Denn durch unterschiedliche Bildung, fromme Sprache, fremde Liturgien und Rituale haben wir nicht wirklich die Chance, Menschen, die nicht mit Kirche was zu tun haben, wirklich ein Land zu sein, sondern das ist soziale Ausgrenzung. Ich habe das, wie ich euch vorhin schon beschrieben habe, ganz klar persönlich verspürt. Ich habe mich nicht willkommen gefühlt. Und die Leute wollten mich auch nicht da haben. Sie haben eine Gemeindeversammlung abgehalten, damit ich nicht wiederkommen darf. Aber ich bin da geblieben. Ich bin so ein trotziger Mensch. Ich habe verspürt, dass das ein Ort ist, an den ich wiederkehren muss. Fragt mich nicht, warum, das hat überhaupt nicht zu meiner Lebenswelt damals gehört. Aber es gab dann doch ein, zwei Leute, die gesagt haben, hey, wir müssen für diesen verlorenen, komischen, lauten Mann irgendwie da sein. Wir sind aufgefordert, mit dem Jetzt, hier und heute wirklich Dinge klarzustellen. Was gestern war, können wir nicht mehr ändern. Auf morgen habe ich auch keinen Zugriff. Bleibt nur eben die Gegenwart. Wir können Dinge gut für die Zukunft machen. Wie sieht's denn aus mit Menschen mit Beeinträchtigungen? Haben die Platz in unseren Gemeinden? Ich meine so, es fängt ja meistens schon mit Barrierefreiheit an. Kann jeder Mensch, der vielleicht nicht gut zu Fuß ist, in eine Gemeinde kommen? In die Gemeinde, wo ich das erste Mal gegangen bin, da musste ich erstmal, weiß ich nicht, wie viele Millionen Treppen hochsteigen. Und ich fand das als junger Mensch schon total anstrengend. Ja, da fängt es an. Aber tatsächlich Menschen, die Beeinträchtigungen mitbringen. Ich bin jahrelang dann als Mitarbeiter auf ein SOLA gefahren, ein Sommerlager. Und wir hatten jemanden, der hatte das Down-Syndrom. Das Ding ist, derjenige war der Sohn der Besitzer, auf deren Grundstück wir Jahr für Jahr Sommerlager gefeiert haben. Wir hatten 170 Kinder plus nochmal 80 Mitarbeiter. Jeden Sommer kommen über 200 coole, freshe, junge Leute und da ist Aaron gewesen und er durfte nicht mitmachen. Warum? Weil er das Down-Syndrom hatte. Warum? Weil er sich nicht mitteilen konnte. Warum? Weil wir ihn nicht verstanden haben. Warum? Weil er irgendwie komisch war. Bis wir irgendwann gesagt haben, hey, Aaron muss doch einen Platz finden bei uns. Oder nicht? Und wir haben irgendwann Aaron in die Gruppe mit reingenommen. Ja, er war damals körperlich 16, geistig, weiß ich nicht mehr. Aber ihr wisst gar nicht, wie er unsere Gruppe verändert hat. Ihr wisst nicht, wie viel Liebe er ausgestrahlt hat. Ihr wisst gar nicht, wie er die Kinder mitgenommen hat. Er hat sich irgendwann mal zu mir gesetzt. Ja, ich war der Gruppenleiter. Und ich hatte einen richtig blöden Tag gehabt. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich hatte das Gefühl, ich muss nach Hause fahren. Da sind Dinge um mich herum passiert, wo ich gesagt habe, ich möchte hier nicht sein. Aber ich musste das irgendwie für mich behalten. Ich musste ja irgendwie kompetent wirken und alles souverän lösen. Und Aaron ist zu mir gekommen, hat sich hingesetzt, hat mich in den Arm genommen, hat seinen Kopf auf meine Schulter gemacht. Ich hasse Nähe, aber er durfte das anscheinend in diesem Augenblick. Und er hat gesagt, Lukas, Gott liebt dich. Persönliche Anekdote, aber ihr wisst gar nicht, wie diese Menschen tatsächlich unser Leben verändern können. Und jetzt ist die Frage, wo haben diese Menschen wirklich einen Platz bei uns? Egal welche Einschränkungen, in welchen Gruppen dürfen sie sein? In welchen Gottesdiensten, in welchen Veranstaltungen? Welche Ausgrenzungen und welche Verletzungen bringst du mit? Was hindert dich vielleicht, dass du tatsächlich sagst, ich bin ein geliebtes Kind Gottes? Wo braucht es vielleicht Versöhnung? Weil ich versöhnende und heilende Liebe Christus brauche, möchte ich sie auch anderen zugestehen. Liebe sucht Gerechtigkeit in Beziehungen und gibt somit immer gleichzeitig eine zweite Chance. Denn das sind die Haltung und die Kultur einer christlichen Gemeinschaft. Eine zweite Chance geben. Als Lieblingsmenschen hören wir einander zu. Wir hören den unterschiedlichen Lebensgeschichten zu. Wir versuchen den anderen in seiner Realität zu begegnen. In seiner Realität. Nicht was für dich richtig ist, sondern seine Realität zählt. Wir beten füreinander. Wir sind füreinander da, auch wenn es uns schwerfällt. Das sind Grundhaltungen des Glaubens. Doch oft haben wir das irgendwie vor lauter Programmer oder lauter Impulse, Gemeinde beisammenzuhalten, irgendwie verlernt. Wir haben verlernt, Menschen wahrzunehmen. Wir haben verlernt, Wertschätzung auszusprechen und in Menschen tatsächlich in Gemeinschaft zu integrieren. Denn das sind heilende Dienste unserer Gemeinden. Die ersten Gemeinden waren allesamt bunt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Und bestanden aus unterschiedlichen Generationen von Menschen. Unterschiedliche Nationen sind da zusammengekommen. Lies die Apostelgeschichte. Soziale Milieus unterschiedlich sind zusammengekommen. Sie stritten sich, ja, und sie versöhnten sich wieder. Und sie stritten sich nicht nur in dieser Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, in den Johannesbriefen. Lies die Paulusbriefe. Da geht es eigentlich ständig um Streit. Wenn wir das Neue Testament lesen, wird immer in irgendwelche Konfliktsituationen gesprochen. Aber die Menschen versöhnten sich wieder. Weil hätten sie es nicht getan, hätten wir keine Kirche jetzt. Die ersten Gemeinden, als Christen haben wir in unseren Gemeinden eine ganz große Chance eben, den biblischen Auftrag wahrzunehmen, integrativ zu sein und diese Liebe zu teilen und zu erleben. Und durch all diese Unterschiedlichkeit wird erst deutlich, wie sehr wir auf die Liebe Gottes angewiesen sind. Und hier liegt nun auch die Chance, voneinander zu lernen, den anderen mit seinen Erfahrungen, mit seinen Gaben, mit seinen Aufgaben wirklich ernst zu nehmen und einfach auch mal stehen zu lassen, wenn es nicht so ist, wie es mir passt. Wir dürfen nämlich unterschiedlich sein. Wir dürfen unterschiedlich sein in Persönlichkeit, im Frömmigkeitsstil, in politischer Gesinnung und in unserer Theologie. Denn Christus verbindet uns. Es ist vielleicht auch eine der größten Chancen, dass die Welt um uns herum sieht, wie man eben mit Streitigkeiten in dieser Gesellschaft umgeht. Wie man vorbildlich miteinander streitet und dann wieder miteinander umgeht. Wie man die Unterschiedlichkeit des anderen als Bereicherung wahrnimmt und nicht angstbesessen dagegen kämpft, dagegen vorgeht und den anderen diffamiert. Denn bei all dieser Unterschiedlichkeit kommt es am Ende weder auf deinen Frömmigkeitsstil, auf deine politische Gesinnung, noch auf deine theologische Wahrheit, die du vertrittst, sondern auf die gelebte Liebe, die sich in uns widerspiegelt. Ist das nicht ein fantastischer Gedanke? Und ist das nicht ein spannender Gedanke? Ich bin Gottes Lieblingsmensch. Und nicht, weil ich so toll bin. Und nicht, weil ich so gerecht bin. Und nicht, weil ich die Wahrheit kenne, sondern weil er, weil Gott mich liebt und die Liebe für alle erfunden hat. Gott kann gar nicht anders, als all seine Menschen zu Lieblingsmenschen zu erklären. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Dieser Satz aus der Bibel, dieser Gedanke ist eben nicht nur aufbauend, ermutigend und motivierend, sondern dieser fordert uns und euch und mich heraus. Und ich gebe euch einen kleinen Check-up für euch als Gemeinde, aber vielleicht auch für dich als Person. Ein Check-up. Wenn wir also wissen wollen, wo wir persönlich geistlich stehen und wie geistlich wir als Gemeinden und Gemeinschaften stehen und wie es so um unsere Liebe dem anderen gegenüber bestellt ist, dann sollten wir einen vielleicht nur flüchtigen kleinen Blick auf die Menschen um uns herum werfen. Entwickeln sich diese Menschen in meiner und in unserer Gegenwart weiter? Wachsen sie? Blühen sie auf? Entfalten sie sich? Das ist der ultimative Test. Wenn Menschen um dich herum wachsen, blühen, entfalten, dann sind sie Lieblingsmenschen. Und du bist auch Lieblingsmensch. Und ich schließe mit einem Zitat, den wir heute schon gehört haben, bei unserem ganz kleinen, wundervollen Theaterstück. Es schadet nie, darüber nachzudenken, wie wir unsere Beziehung zu den Menschen um uns herum pflegen können. Denn am Ende sind es die Beziehungen, die unser Leben wirklich bereichern. Das hat Clementine gesagt. Ein wundervolles Theaterstück. Danke für diesen Einstieg. Und ich schließe mit den Worten aus 1. Johannes 3, Vers 18. Liebe Kinder, wir wollen nicht davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Amen.